SRF 1. SRF 1.
Donnerstagabend nach dem 9. Herzlich willkommen zu unserer Mundartsendung Schnabelweit. Schnabelweit am Donnerstagabend, wie immer, hier im Radio SRF 1. Und heute hauptsächlich mit dem Solothurner Dialekt. Der steht bei uns im Mittelpunkt. Oder genauer gesagt, der Dialekt vom Autor Franz Kohler, der aus der Gegend von der Stadt Solothurn selber kommt. Der Franz Kohler lebt zwar seit vielen Jahren in der Ostschweiz. Ich finde, das war ein guter Entscheid gewesen, aber wir reden natürlich heute Abend gefallen über den Solothurner Dialekt. Er, der ihn ja wirklich redet und natürlich auch schreibt. Ja, er schreibt in einem astreinen Solothurn-Deutsch. Hören Sie selber.
Was kostet euer Service? Hat Frau Schreiber wissen. Service, hat der Schorsch gedacht. Sie wollte mich ein bisschen fecken, so alle oben. Service, noch eine Stange. 2000 pro Tag zuzüglich Mehrwertsteuer und Spesen. Könnt ihr mir garantieren, dass ihr meinen Mann findet? Ja, wenn ihr mir garantieren könnt, dass er nicht irgendwo zu unterst in einem Tabulit oder in der Aare rumschwimmt. Der Satz ist mir schon rausgerutscht. So geht man aber nicht mit Kunden um, Schorsch, hat er bei sich gedacht. Aber die Reaktion von der Frau Schreiber hat ihm gezeigt, dass er den richtigen Ton bereicht hat. Die Frau Schreiber hat den Kopf ein bisschen gelüpft und zum ersten Mal hat der Schorsch so etwas wie ein ganz diskretes Lächeln auf ihrem Gesicht gesehen. Gut, länger 10'000 zum Anfang.
Und das ist der Anfang vom Krimi Schräge Geschäft von Franz Kohler. Der Privatdetektiv Schorsch Kaufmann kommt da einen Suchauftrag über von einer Melanie Schreiber. Er soll nämlich ihren Mann ausfindig machen. Der Fall stellt sich als ziemlich verzwickt aus und führt den Schorsch Kaufmann bis auf Afrika, auf Ghana. Mehr dazu und vor allem zum Solothurner Dialekt in der heutigen Sendung. Los geht's gerade nach Musik. Natürlich Musik. Da bei uns aus der Schweiz. Der Titel «Heb die Fest» vom Noah. Schönen Abend mit SRF 1.
Es gibt nicht viel, was ich zu bieten habe. Kein Haus, kein Geld, kein Drum und Dran. Für so eine Welt bin ich nicht zu haben. Schenk dir mein Herz für jeden Tag. Ein bisschen näher, wenn dein Leben blockt. Leidenschaft, wenn ich mehr für sie geht. Komm, heb dich fest, es gibt kein Rock, ich nimm dich mit. Auf der fliegenden Teppich, der letzte, der so gibt. Fliegen rund um die Welt, mit Watschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erde, es hat sich gelohnt. Komm, heb dich fest. Lass mich treiben, was mich hertreibt. Keine Analyse von Vergangenheit. Kein Platz für so eine grosse Einsamkeit. Alles, was braucht, steht jetzt vor mir. Der eine Moment ganz allein weg dir. Du lässt Schuhe weg, Pläsier. Komm, heb dich fest. Sieg das Rock, ich nimm dich mit. Auf der fliegenden Teppich, der letzte, der so gibt. Flieg rund um die Welt, mit Quatschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erde, es hat sich gelohnt. Ich weiss nicht was, vielleicht mal könnte ich sein. Gehen wir immer weiter, oder ist dem mal vorbei? Ich weiss nur jeden Augenblick, wo die Bieder sind. Und weiss ich keine Lösung mehr, dann denke ich an dich. Komm, heb dich fest, es gibt kein Rock, ich nehm dich mit. Auf der fliegenden Teppich, der letzte, der es noch gibt. Flieg rund um die Welt, mit Watschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erde, es hat sich gelohnt. Komm, heb dich fest, es gibt kein Rock, ich nehm dich mit. Jugendteppich, der letzte, was noch gibt. Fliegen rund um die Welt, mit Flatschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erden, die allerletzte Nacht. Es gibt etwas, was dir gerne hätte wollen sagen. Es hat sich gelohnt.
10 ab 9 Uhr, am Donnerstag, zu Abend, der grüne Donnerstagabend, Mundartsendung, Schnabel weiter bei Radio SRF 1. Was verbindet Solothurn mit Accra, der Hauptstadt vom westafrikanischen Land Ghana? Auf den ersten Blick nichts oder nicht allzu viel. Aber der Solothurner Autor, der Franz Kohler, hat ein Mundart-Krimi geschrieben, wo die beiden Orte miteinander verbindet. Der Privatdetektiv George Kaufmann übernimmt von einer Melanie Schreiber einen Suchauftrag. Er soll nämlich ihren Mann, den Alain Schreiber, finden. Der Auftrag führt ihn dann bis auf Ghana, wo er illegale Goldgeschäft auf die Spur kommt und plötzlich in eine lebensgefährliche Situation geratet. Unser SRF1-Mundart-Spezialist Markus Gasser redet mit dem Autor Franz Kohler unter anderem darüber, wieso dass die Geschichte neben Solothurn gerade ausgerechnet auch zu Ghana spielt. Aber zuerst lassen wir jetzt einen Ausschnitt aus dieser Geschichte. Und zwar lassen wir mitten rein in Showdown rein. Der George Kaufmann hat den Alain Schreiber tatsächlich gefunden, zusammen noch mit seinem Kumpanen. Und jetzt geht es darum, zusammen mit seinem Freund, Fabian, genug Beweisfotos zu schiessen. Es liest der Autor selber.
Die Türe vis-à-vis ist aufgegangen und zwei Gestalten sind rausgekommen. Es war der Schreiber und der Hurni. Man hat der Silhouette, dem Grössenunterschied und dem Körperbau angesehen. Der George hat zuerst von seinem Standort aus gefotelt und ist dann auf die Strasse rausgestanden. Von links hat er den Motor vom März gehören näher kommen. Gesehen hat er nichts, der Fabio ist ohne Licht gefahren. Der George ist noch etwas näher, immer in Bewegung, wie wenn er ein Passant wäre, der ganz zufällig auch unterwegs ist. Jetzt hat er den März gesehen, er ist ganz langsam in seine Richtung zu fahren, zwischen dem Observationsziel und dem George. Gut, Fabio, hat der George gedacht, dann kann ich nur einsteigen und dann können wir die Finken klopfen. Alles ganz einfach und ring. Er hat genug Bilder gehabt und den Fotoapparat in der Tasche verräumt. Und genau in dem Moment, wo er den Kopf zur Tasche runtergehauen hat, ist passiert. 4-5 dunkle Silhouetten sind zum Gebäude rausgezäckeln. Der Merz war noch zu weit weg für einzusteigen. Der George hat es gehört tätschen und hat direkt vor sich helle Blitze gesehen. Hinter ihm war der Ecke, wo er gewartet hat, ein Sackgasse und weit um nie einen Ort, wo er hätte in die Ecke gehen können. Er ist einfach gesäckelt, rechts weg. Der Merz hat den Gump füssig genommen und beschleunigt. Der Fabio hat eine enge Kurve gefahren und Schlägala weg auf einen von den beiden Bewaffneten zugehauen. Der hat auf ihn geschossen, ist aber abgedeckelt, als er nicht getöpft hat. Die anderen drei sind einen Moment lang bleiben stehen. Lausig ausbilden, keine Pumpen, hat der Schorsch bei sich gedacht. In Bewegung bleiben säckeln, hat doch das niemand gelernt. Der Fabio hat jetzt die Karre zwischen ihre Gegner und der Schorsch gestellt. Sie haben endlich etwas in der Deckung gehabt. Die Beifahrertür ist aufgeflogen und der Fabio ist auf die Strasse rausgeplatscht und hinter dem vorderen Kotflügel vom Auto runtergehauert. Der George hat gesehen, wie sich sein Arm gestreckt hat und hat gebollet. Viel lauter als die Waffen der Gegner. Der George hat die Fototasche zum offenen Karren eingehängt und jetzt hängfrei gehabt. Er hat seine Waffen angezogen und ist auf die hintere Seite des Autos. Aus den Augenwinkeln hat er gesehen, wie einer von ihren Gegnern probiert hat, neben ihnen vorbei und hinter sie zu säckeln. «Fabio, pass auf!» hat er gemögt. Der Fabio hat sich gedreht und hat knäulig so geschossen. Es hat zweimal nacheinander geklopft und mir hat jemand hören mögen. Einmal, zweimal.
Franz Kohler, wir sind mitten im Showdown von eurem Krimi gelandet. Schräge Geschäft heisst der Krimi. Ja. Erzählt es doch in euch noch Wort. An welcher Stelle von der Geschichte sind wir jetzt hier gelandet? Wer sind die Hauptfiguren, die wir hier hatten? Wer ist die Frau? Was sind die Hauptthemen? Einfach so, ohne natürlich alles zu verraten. Also das Setting von dieser ganzen Geschichte.
Bei dieser Szene geht es darum, dass der George, das ist quasi der Hauptdarsteller und sein Freund, in Situation sind, dass aus einer an sich harmlosen Angelegenheit, aus einem an sich harmlosen Mandat plötzlich eine lebensgefährliche Geschichte wird. Es ist wirklich die Showdown, es ist so die Katharsis. Ja, was um die Wurst geht, Leben und Tod.
Wir sind in Ghana, ja, in der Umgebung von Accra. Der Schorsch und sein Freund Fabu, die sind aus Solothurn gekommen. Und warum sind sie dort?
Der Schorsch hat einen Personensuchauftrag bekommen. Und nach ein bisschen Suchen und Umgrübeln und Bohren hat sich herausgestellt, dass die gesuchte Person eben irgendwo in Ghana, sehr wahrscheinlich in der Nähe von Accra, ist. Die Auftraggeberin, seine Kundin, hat ihm nachher den Auftrag gegeben, in Ghana zu suchen. Und er hat das so mehr oder weniger willig, widerwillig gemacht.
Die ganze Szene in Ghana, also nicht nur jetzt der Showdown, sondern wir sind schon länger in diesem Krimi in Ghana, an verschiedenen Orten, das ist alles so präzise und so ausführlich beschrieben, dass ich die Vermutung habe, ihr könnt das Land ziemlich gut, Herr Kohler.
Ich kenne es einigermaßen gut. Ich habe bei einer Non-Profit-Organisation über ein paar Jahre dort Freiwilligenarbeit gemacht und habe mich entsprechend mit der Situation in Ghana müssen auseinandersetzen. Wir haben die Organisation im 2015 müssen auflösen. Also das war eine regelrechte Evakuation gewesen. Und dort habe ich auch gemerkt, wie gefährlich das in diesem Kreis Ghana werden kann.
Und was war das Tolle in diesem Ghana, was ihr erlebt?
Mir passen die Leute. Das sind unheimliche Krampfer, das sind wahnsinnig liebenswürdige. Die stecken, hat man das Gefühl, alles weg unter ganz miese Bedingungen. Das hat mir auf einmal gefallen. Und was mir auch gefallen hat, ist so ein bisschen die Pfadfindermentalität, die ich hatte, zu befriedigen. Jeden Morgen, wenn man zum Nest ausgeht, weiss man nicht, was der Tag bringt. Das hat mir auch gefallen, improvisieren.
Vielleicht noch ein Wort zu der Tätigkeit, die ihr gemacht habt, wenn ihr dort seid?
Ja, alles geflickt, was kaputt gegangen ist auf dem Weg. Rasen gemäht, aber der Hauptauftrag, den ich hatte, war im Prinzip, eine Autowerkstatt einzurichten. Es ging um ein Sicherheitsdispositiv gegangen. Es ging um Ausbildung gegangen. Ich habe noch Französisch gegeben.
Also, ihr habt ein bisschen alles gemacht dort. Und was ist eure Herkunft? Was ist eure Ausbildung?
Meine Ausbildung ist Matur. Geschichte und Englisch studiert, in Teils Irland. Dann Karosseriespengler gelernt. Dann eine Marketing-Ausbildung gemacht. Und über x Umwege mit Erwachsenenbildner und was weiß ich jetzt, Coach, Organisationsentwickler.
Ein grosser Teil dieser Geschichte spielt auf dem Pong Airfield. Ja. Ihr habt das vorhin schon kurz erwähnt, das Flugfeld. Das ist außerhalb von Accra. Mhm. Und dort wohnen der Patrick und Jennifer. Das sind Freunde von Fabian. Der wiederum ist ein Freund von unserem Detektiv George, der ihm hilft zu Ghana. Also was ist das, Pong Airfield? Was ist das?
Das ist der Standort von Medicine on the Move. Das ist eine Organisation, die sich zur Aufgabe gestellt hat, die medizinische Versorgung zu verbessern. Das ist in der Nähe von den Afran Plains, das ist das Volta-Delta und während der Regenzeit ist dort ein grosser Teil des ganzen Gebiets nicht zugänglich. Entsprechend sterben Leute ab den läppischten Krankheiten, Blinddarmentzündungen, Säuglingssterblichkeit ist sehr hoch auch. Und das hat man wollen verbessern. Das ist die beiden Gründer. Eben, er heisst jetzt hier Patrick. Der hat ein Hilfswerk vor über 20 Jahren gegründet und entsprechend lang trotz allen Hindernissen betrieben.
Gut, jetzt geht es in diesem Krimi um Korruption und kriminelle Machenschaften. Mhm. Wo der Alain Schreiber, das ist der, den sie suchen müssen, und sein Kumpel, der Jakob Hurni, sind eben die zwei, die wir vorhin schon gehört haben, die sie hier endlich gefunden haben. Wo die drei verwickelt sind, es geht um illegale Goldgeschäfte.
Jawohl.
Erklär doch kurz, was sind das für Drecksgeschäfte, die hier laufen?
Ungefähr ein Drittel vom BIP von Ghana basiert auf Gold. Goldgeschäfte.
Also vom Bruttoinlandprodukt?
Jawohl, ja. Und Fakt ist, dass Ghana zumindest bis vor den letzten Wahlen Tür und Tür korrupt war. Dass Rechtssicherheit auf keinen Weise und Weg gegeben war. Also, da hat sich eine kleine Clique hemmungslos bereichert. Und beim Goldgeschäft ist natürlich offene Türen. Oder? Dort kann man wunderbar schmieren, sich losschmieren. Gold ist natürlich absolut super für Fluchtgelder. Und die Leute sind dort wirklich absolut skrupellos. Man hat einfach abgarniert auf Kosten von der schwer arbeitenden Bevölkerung.
Und jetzt ganz konkret, die zwei kriminellen Schweizer, die da verwickelt waren, was haben die genau gemacht in dieser Wäsche? Geldwäsche oder Goldwäsche oder was ist das gewesen?
Ja, also das ist jetzt Fiktion, genau in dieser Art und Weise, wie es in der Geschichte steht. Aber man hat natürlich mit Gold, wenn man entsprechende Beamte gefunden hat, die das Geld entgegengenommen und Gold dafür geliefert haben, kann man natürlich Schwarzgelder tarnen. Man hat das Gold, das raus ist, auch noch ein bisschen anders deklariert, als es an sich gehört hätte. Das ist so die Idee dahinter.
Und das gibt es?
Das mit dem Gold, das ist based on a true story. True, dass die Story ist, das ist schwierig zu sagen. Man bekommt natürlich allerlei zugedreht. Aber es gibt genügend andere Geschichten, die true stories sind, die schlimm genug sind.
Und die ihr selber auch erlebt habt, also Korruptionsgeschichten?
Korruption ist alltäglich. Das ist völlig normal. Man kommt nicht drum herum. Szenen im Zoll, das ist zum Hornen. Da hat er 40 Fuß Container. Da läuft der Zöllner drum herum und sagt, well, let's make it 10.000.
An Schmiergeldern.
Und ihr müsst keine Sekunde meinen, ihr bekommt eine Quittung. Auch Steuern zahlen ist unglaublich spannend. Ihr bekommt ein Blatt mit einer Zahl drauf. Aber wie sie auf die Zahl gekommen sind, weiss kein Mensch.
Gehen wir schnell zurück zu der Geschichte. Kurz vor der Schiesserei, die wir vorhin gehört haben, erleben wir die Innensicht vom Detektiv Schorsch. Es gibt immer wieder so Denkpausen, wenn ich denen sage. Die sind mit einer kleineren Schrift abgesetzt im Text, wo der Schorsch überlegt, wo das er steht und wie es weitergehen soll. Und zu dieser Schiesserei ist es gekommen, weil er und der Fabian an den Ort gehen, wo die Gesuchten sind, zum Beweisfoto machen, dass wir vielleicht noch nachschieben. Und dann geraten sie eben in den Hinterhalt. Und diesen Abschnitt von dieser Denkpause, den möchte ich gerne, dass ihr mir den vorlesen.
So, jetzt sind wir also so weit. Warum tun wir eigentlich, wenn so muss ganz sicher Lampen würdigen? Das ist doch gar niemand gesagt, das geht doch ganz ring. Warten, bis der Schreiber daherkommt, aussteigen, ein paar herzige Bildchen machen, einsteigen, Bildchen der Schreiber eine Mail und Feuer oben ist. Habe ich mich vom Fab und dem Patrick anstecken. Aber der Südafrikaner ist erschossen worden, das ist kein Gerücht. Er ist tot, kaputt, fertig. Es gibt Totene, der schlägt keine Geissen weg. Aber wenn es Totene gibt, dann wäre es doch nur mal logisch, dass man Finken klopft und wieder heimgeht. Wer sagt, dass die ganze Geschichte in der Schweiz nicht auch weitergeht? Das behauptet der Febu und der Südafrikaner. Der Albi weiss der Gucker, wie er heisst. Der Febu will ja einen Weg vor allem seinen Privatfeldzug gegen die korrupten Garnier durchziehen. Der hat doch einen Weg eine schiefe Optik. Und jetzt hocke ich hier mit einer Glockenranze und tue, wenn ich Krieg ging. Hey, no, wir sehen, wie es geht. Aber eins ist sicher, ich bin froh, wenn wir wieder daheim sind.
Wir wissen schon, dass es gefährlich wird, aber wir sagen auch nicht, wie es ausgeht. Da haben wir also den Schorsch Kaufmann, braven Ex-Polizist aus Solothurn, jetzt Privatdetektiv und glücklicher Familienvater, eine richtige Idylle, die er hier schildert, in Solothurn, also das Biberst, steckt plötzlich tief im Sumpf, hat einen Regierungsbeamten zu Ghana entführt und ist gerade dran, eben sich in Gefahr zu begeben, weiss nicht, wie es rauskommt, ob es sogar lebensgefährlich wird. Könnt ihr die plötzliche Distanz selber zwischen dem altbekannten Alltagstrott in der Schweiz und in einer Situation eben zu Ghana, wo es plötzlich heikel und ungewiss wird, das Unbehagen im fremden Land, ist das selber auch passiert?
Ja, ich war in Ghana. Ich habe gewusst, es ist nicht ganz so idyllisch wie daheim. Ich habe mich darauf vorbereitet. Patrick hat mir gesagt, es kann sein, dass geschossen wird. Und es war tatsächlich auch so gewesen, also wir hatten bewaffnete Übergriffe aufs Flugfeld. Wo die nur gemerkt haben, dass wir auch bewaffnet sind, sich gefeit, dass sie relativ harmlos waren. Da bin ich so not ins Not reingekommen, ich bin vorbereitet worden. Aber es ist genau gleich ein sehr spezielles Gefühl.
Jetzt die Motivation von Fabian, eben, das ist der, der mit dem Schorsch mit ist, weil er Ghana schon ein bisschen besser könnte, oder überhaupt, weil er Ghana schon könnte, ist auf einem privaten Feldzug gegen die Korruption in Ghana. So schreibt er es. Also das ist mehr ein bisschen der Draufgänger als der Schorsch. Ist der Krimi auch ein bisschen ein privater Feldzug von euch, Franz Kohler, gegen die Korruption in Ghana, dass man endlich mal da drauf anschaut?
Also der Fabu ist ganz klar mein alter Ego. Ja, ja. Aber bei mir ist ganz klar, ich habe gemerkt, dass sich in mir, je länger dass man am Ende zukommt, je mehr dass man gemerkt hat, wir müssen langsam zusammenräumen gehen, desto mehr ist bei mir die Wut zugenommen auf die korrupte Bande. Und pure Aggression, ich habe das an mir nicht gekannt. Aber das mit dem Rachefeldzug, ich habe mich jetzt hier am PC ein bisschen abreagiert. Aber solche Gefühle habe ich natürlich ganz klar gehabt. Oder die haben ein Hilfswerk, das sich darum bemüht hat, dem Land etwas zu bringen, einfach abgeschossen, kaputt gemacht.
Die zwei haben zusammen, der Schorsch und der Fabian, und ziehen die Sache durch. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück, wo sie ankommen zu Ghana. Dann gehen sie ins Büro von einem Dempsey, wie er hier heisst, dem Leiter von der National Gold Mining Company, wie sie hier bei euch heisst. Weil die zwei sind überzeugt, dass der Dempsey weiss, wo die zwei Gesuchten sind, eben der Schreiber und der Hurni. Und das stimmt ja dann auch tatsächlich. Und sie haben belastende Dokumente dabei, wo sie den Dempsey damit erpressen können.
Der Fabian hat sich beim Portier nach dem Büro vom Dempsey erkundigt und Bescheid bekommen. First floor, first door to the right. Sie sind steigen auf und haben geklopft. Come in, please. Der Dempsey ist hinter einem massiven, schweren Pult gehockt. Dunkle Kleidung, Krawatte, Face mit einem Doppelkinn, Glatze, Brille. Vor seinem Pult sind zwei Besucherstühle gestanden, an den Wänden zwei Sofa. May I present to you Uncle George? I'm Uncle Fabian, hat der Fabian das Gespräch eröffnet. Do you mind if we sit down? Ohne eine Antwort abzuwarten, ist der Fabian auf eins von den Sofa gehockt, der Schorsch aufs andere, Bett mit dem Rücken zur Wang und dem Blick auf die Türe und der Dempsey. What can I do for you? Und nach einem kurzen Zögern Uncle Fabian und Uncle George. We are looking for two friends. They are called Alain Schreiber and Jakob Hurni. I am sure you can tell us where to find them. Der Dempsey hat die Schulter gezuckt und Bett Handflächen aufgetan. I'm sorry, Uncle Fabian, I don't know these people at all. I'm sorry, but I can't help you. That is very disappointing for us indeed. I was pretty sure you know them well. Fabian hat keine Wank gemacht und ist blieben hocken, die Hänge über dem Bauch gefaltet. Der Schorsch hat den Dempsey angeschaut und sich gefragt, wer als nächstes das Maul wieder auftut. Well, I suppose that's all, hat der Dempsey gesagt. I'm sure you're a good Christian, Mr. Dempsey, hat Fabian gesagt. Der Dempsey war erstaunt. Yes, well, of course I am. I am even a member of the board of the local Baptist church. It's a shame that Ghana, the beautiful country both love, is considered the centre of international scamming business and the centre of organised prostitution in West Africa. I agree with you, Uncle Fabian, but please, why are you talking to me about prostitution scamming? As I mentioned before, we are looking for Alain Schreiber and Jakob Hurni. I got something with me which might improve your memory. Der Fabian hat sein Mäppli aufgetan, ist zum Dempsey über, hat ihm ein Blatt Papier auf den Schreibtisch gelegt und ist wieder an seinen Platz zurück. Der Dempsey hat Dokumente angeschaut und hat ziemlich laut und heftig gerufen, «That's fake! That's all fake and you know it!» Der Dempsey hat das nächste Blatt gelesen. Jetzt war er ganz klar putzhässig. Der Schorsch hat noch nie vorher gesehen, wie ein farbiger roter Ring bekommt. Er war ganz erstaunt, dass das überhaupt geht. It will be rather difficult to explain to you church elders that this is fake as well, hat der Fabian Kühl gesagt.
Also, der Schorsch und der Fabian erpressen hier den Dempsey, korrupten, hohen Beamten von einer ghanaischen Goldhandelsgesellschaft. Die Passage habe ich auch ausgewählt, weil sie typisch ist dafür, wie ihr in eurem Krimi mit Sprache umgeht, Herr Kohler. Oder sagen wir es besser, mit Sprache. Es ist nämlich eine mehrsprachige Geschichte. Ganze Passagen sind auf Englisch geschrieben, beziehungsweise immer die direkte Rede. Und zwar ohne Übersetzung, so wie wir es jetzt gerade gehört haben. Also ohne Englischkenntnis verpasst man eigentlich ganz entscheidende Stellen und Handlungen von dieser Geschichte. Was steckt dahinter? Wie kommt das, dass das so eine mehrsprachige Geschichte geschrieben hat?
Das war kein Plan dahinter gewesen, überhaupt nicht. Das ist im Schreiben gekommen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich in Ghana gelandet bin, ja, die reden Englisch, dort habe ich Englisch angefangen zu schreiben, aber es ist kein Konzept dahinter.
Aber dass Leute, die nicht Englisch können, die Geschichte nicht verstehen?
Ich glaube, die Passagen, die Englisch sind, da kann man nachvollziehen, um was es geht. Es ist ja auch nicht unglaublich kompliziertes Englisch. Und ich meine, wer Solothurndeutsch versteht, der kommt auch mit Englisch einigermaßen.
Warum ist die Basissprache Solothurnerdeutsch und nicht auch Englisch oder Hochdeutsch?
Ja, das ist mein Idiom. Ich bin so aufgewachsen und identifiziere mich noch immer stark mit dieser Sprache und ich bin noch immer ein sehr guter Solothurner-Lokalpatriot. Ich schaue es als das Idiom an, das ich mich im präzisesten ausdrücken kann.
Auch schriftlich, auch in einem Krimi, in einem Text, in einem geschriebenen?
Ja, es kommt nachher noch dazu der Plauschfaktor. Ich hatte einfach riesig Freude gehabt, das in meinem Idiom zu schreiben.
Wer ist so das Zielpublikum? Wer soll das lesen?
Ja, ich rechne mal mit den anderen Solothurner Lokalpatrioten, nicht wahr? mein Treiber ist eigentlich bei der Freude am Schreiben.
Jetzt die Mundart, die ihr braucht, die ihr schreibt, das ist ein lebendiges, blumiges Solothurnerdeutsch. Es ist wirklich eine schöne Mundart-Erzählspruch. Was mir auffällt, es ist voll von schönen alten Ausdrücken, wenn ich das jetzt mal so salopp darf sagen. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, der Schorsch überlegt sich, ob er nicht die Finken klopfen soll. Ein Ausdruck, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Der Fabian fährt mit dem Mercedes Schlägala weg auf die Bewaffneten zu. Also geradewegs heisst das, oder? Fadengrad. Und dann andere Wörter, die ich rausgeschrieben habe. Führer, Anreisen, Epcho, Pfeien, Türgreis, Stänglixen, ein Guggenfuhr. Ist das eure Umgangssprache, sind das Wörter, die ihr immer braucht, oder ist das ein bisschen eine zugespitzte Literatur-Mundartsprache?
Nein, ich brauche die wirklich, weil ich habe mir noch ein bisschen Mühe gegeben, damit es nicht so in Heimatschutztheaters Blumen der Trögel reingeht. Ich finde das immer ein bisschen penibel. Ich wollte ja eine Geschichte erzählen und die kann ich nur erzählen in diesen Worten, die tatsächlich gebraucht werden. Vermutlich liegt es auch ein bisschen an meinem Alter natürlich. Ich meine, ich bin 62 und die Sprache hat sich, wie das halt ist, Gott sei Dank verändert in dieser Zeit. Und es ist dann so, dass ich, wenn ich mit gleichaltrigen Kollegen rede, dann kommen dann zum Teil noch ganz andere Wörter führen.
Was denn so zum Beispiel?
Brattig, Zeitig. Hast du Brattig gelesen? Oder wenn ich ganz verträumte Gacko raus und irgendwie am Überlegen bin, dann kommt der Kollege und sagt, du machst Brattig, das heisst, bist an der Zeitung von morgen. Und so Sachen, das brauchen wir schon, aber da wissen wir beide, dass das wahrscheinlich noch ein exklusives Klüppli über 60 ist, das das überhaupt noch versteht.
Bis jetzt habt ihr Kurzgeschichten geschrieben auf Mundart, seid ihr schon in der Schnabelweg damit. Und jetzt kommt ein Krimi, eine lange Geschichte. Was war der Auslöser, dass ihr jetzt eine grosse Geschichte schreibt?
Es hat mehrere Auslöser gegeben. Einer von den Auslöser war, dass die Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, die sind alle passiert, aber es ist schon lange her. Und mich hat das langsam selber ein bisschen angefangen zu irritieren, dass ich dermassen mich in der Vergangenheit bewegt habe. Das war mal der eine Grund. Der andere Grund war, dass mir seinerzeit in der Schnabelweide ein Schmied geraten hat, ich soll mich in einem längeren Format und Fiktion mal probieren. Und ich glaube den Leuten, was sie mir erzählen. Und das war nachher ein weiterer Anlass, warum sie es gemacht haben. Und auch der Gewunger, wie ist das, etwas Längeres zu schreiben? Das war völlig anders gewesen.
Jetzt gibt es ja in der Schweiz schon berühmte Kommissär, der Hunkler vom Hans-Jürg Schneider, der hat inzwischen auch schon 9 Bände, oder der Zürcher Autor Viktor Schobinger, dem sie Polizeileutnant Heiri Aschme hat schon 28 Fälle gelöst, schon 28 Bücher. Nicht zu reden vom Wachtmeister Studer und vom Bärlach beim Dürrematt und so weiter. Schräge Geschäft, ist das der Anfang von einer neuen grossen Serie?
Etwas auf 28 bringen, weiss ich nicht. Aber ich hätte den nächsten Plot schon. Also ich wüsste, wie weitermachen.
Der Franz Kohler war das, der über seinen ersten Krimi geredet hat und auch daraus vorgelesen hat. Schräge Geschäft, so heisst die spannende Kriminalgeschichte, die Solothurn und eben das Ghana spielt. Kaufen kann man die Geschichte noch nicht. Es gibt erst das Manuskript. Sobald das Buch aber rauskommt, werden Sie es hier bei uns in der Schnabelweide natürlich erfahren. Und in den vergangenen Minuten ist es Ihnen vielleicht ein paar Mal so gegangen wie mir. Nämlich, dass der Franz Kohler ein Wort gebraucht hat, das Sie eben vielleicht nicht verstanden haben. Ein paar von diesen Wörtern hat sich unser Mundartredakteur Markus Gasser mal ein bisschen genauer angeschaut. Seine Erkenntnis erzählt er dann gerade als nächstes. SRF Verkehrsinfo von 21.30 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Basel zwischen Sursee und Dagmersellen besteht keine Gefahr mehr durch Steine auf der Fahrbahn. Und dann noch weiter auf der Achsenstraße in Richtung Altdorf, Stau zwischen Brunnen und Sisikon. Dann auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, ca. 6 km Stau ab Wassen, mindestens eine Stunde Wartezeit. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Und in Graubünden auf der A13 in Richtung San Bernardino stockender Verkehr zwischen Chur Süd und Bonaduz. Also, ein paar von diesen Solothurner Ausdrücken, die Sie vielleicht nicht verstanden haben, jetzt noch bei uns gerade im Detail. Zuerst noch Musik aus der Schweiz, Musik von Luf. Und ihr Titel heisst «Der Schwimmer».
Schon morgen ist für mich noch mit in Nacht. Für die Hektik jeden Tag bin ich gar nicht gemacht. Ich kann jubeln, wie ich will, komme gleich nicht recht vom Fleck. Wo du viel vorst, seh ich nicht mal Rauch. ich spiele nimmer mit. Heben alle Türen auf, bin ein Rosenkavalier, steh jedem Mal Spalier. Wenn die Karre richtig läuft, ist mein Zug schon wieder weg. Mein Taxi hat einen leeren Tank und der Chauffeur ist krank. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Als wäre ich locker drauf, bin parat und grad zur Stelle. Wenn man mich nicht mehr braucht, bin pünktlich wie eine Uhr. Meistens geht sie noch ein bisschen vor. Könnt's verpassen, mach mir bei. Ich lasse nimmer zu, auch wenn's mich selten interessiert. Nicken, gebe gute Tipps, komme selber nicht mal draus. Wenn die Karre richtig läuft, ist mein Zug schon wieder weg. Mein Taxi hat einen leeren Tank und der Chauffeur ist krank. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Wenn der Menti wiederkommt, ruft der Wecker mich in die Pflicht. Drehe mich einmal im Bett, drücke das Küsse in mein Gesicht. Träume vom einem weissen Strand und plane meine Flucht. Nehme das Auto Richtung Süden, biegen ab und Gas vergeben. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dich nicht klebe, geh ich unter, fahr doch nicht bis morgen.
Das ist Mundartsendung Schnabelweit hier bei Radio SRF 1. Gibt es immer am Donnerstagabend von 9 bis um 10. Der Mann im blauen Hemdli hat sich gefeit. Das ist ein Satz aus dem Mundart-Krimi «Schräge Geschäft» vom Solothurner Franz Koller. Über den Krimi, der zu Afrika, zu Ghana spielt, haben wir vorher dann schon viel gehört vom Autor und haben auch reingelassen in die Geschichte selber. Jetzt wollen wir aber noch ein paar Wörter daraus rausnehmen und ein bisschen genauer anschauen. Feien! Zum Beispiel Pfeien, sagt Franz Koller, das sei ein Wort, das er täglich brauche. Aber was bedeutet es genau und woher kommt der Ausdruck? Die Frage stellt wahrscheinlich nicht nur ich mir ab und zu, sondern auch viele Hörerinnen und Hörer. Darum jetzt hier die Antwort von unserem Mundart-Redaktor Markus Gasser.
Hau ab, verreis, toll dich, va-t'en, geht lost. Das bedeutet alles gleich. Und eine berndeutsche Variante davon ist «Pfeidi». «Pfeien» oder «sich pfeien» bedeutet «sich davonmachen», «sich verziehen». Im Krimi von Franz Kohler kommt das Wort gerade mehrmals vor. Zum Beispiel «Der Georges hat eine halbe Centimillion verlangt und sie haben gewartet, bis die Serviertochter sich pfeit hat». Die Herkunft von dem Verb «pfeien» dünkt mir lustig. Es kommt nämlich vom «Pfau». Wie der Vogel mit seinem offenen Federrad rumläuft, das kommt einem stolz vor, blöffig. Und darum sagt man auch im übertragenen Sinn von einer eitlen Frau, die rausputzt daherkommt, sie stolziere wie ein Pfau. Oder von einem Schüttler, wenn er auf dem Platz rumläuft, wenn er ein Goal geschossen hat, der stolziert auch wie ein Pfau. Darum bedeutet das Verb «pfauen», «pfeien», so steht es im Schweizerdeutschen Wörterbuch, «sich brüsten, herausputzen, stolzieren wie ein Pfau». Aber gleichzeitig bedeutet Pfeien auch praktisch das Gegenteil, nämlich sich still davonmachen, sich davonschleichen. Und zwar, Zitat aus dem Idiotikon, so gemessen und sachte wie ein Pfau. Also das langsame und gemächliche Auftreten vom Pfau, das wirkt eine Art doppelt. Einerseits stolz, aber andererseits auch still und vorsichtig, wie jemand, der sich zurückzieht, der abschleicht. Zu dieser zweiten Bedeutung gibt es aus dem Mittelalter schriftliche Belege, die das schön zeigen, schleichende Gehen als ein Pfaue. Schleichend laufen wie ein Pfau. In einer Spruchsammlung vom Freidank aus dem 13. Jahrhundert heisst es, der Pfaue, Diebes Schleiche hat, Teufels Stimme und Engels Wart. Also der Pfau schleicht wie ein Dieb, hat eine teuflische Stimme und ein Engelskleid. Und eben aus dem Bild vom schleichenden Gang ist das Verb Pfauen oder Pfeien entstanden mit der Bedeutung davonschleichen. Verbreitet ist das Wort im Berndeutschen und offenbar auch in der Region um die Stadt Solothurn, weil von dort kommt der Autor Franz Kohler, der das Wort so gerne braucht. In einer Ausgabe von der Berner Volkszeitung aus dem Jahr 1900 steht ein schöner Beleg: Es steht zu befürchten, dass die gestrengen Herren, gemeint sind hier die zwei Eisheiligen Pankraz und Servaz, das Land noch nicht völlig verlassen haben. Möchten sie sich so rasch als möglich pfeien? Gut, bis zu den Eisheiligen ist es jetzt zwar noch gut ein Monat, aber von mir aus können sich die jetzt schon pfeien.
Der Markus Gasser zum Wort pfeien, wo eben im Mundartkrimi von Franz Kohler vorkommt. Ein anderer Ausdruck, wo Markus Gasser in dem Krimi aufgefallen ist, ist Lüge, wo einem Tut anrührt. Die Melanie, du lügst, aber schon gerade, wo dich Tut anrührt, denkt der Privatdetektiv Georges Kaufmann über seine Auftraggeberin. Ein schöner Ausdruck, wo mir eben nicht wirklich alle gerade so verstehen. Die Melanie lügt offenbar, wie druckt oder nicht, oder wie, oder was heisst das jetzt da ganz genau, der Ausdruck?
Du liegst doch, wo die Tut anrührt. Oder, das ist ein Schelm, so weit ein Tut anrührt. Das ist nach Auskunft vom Schweizerdeutschen Wörterbuch eine weit verbreitete Redewendung in der Deutschschweiz. Ein Beleg kommt aus Obwalden, wo ein Mann zu seiner Frau sagt, bist der Klepfe, wo die Tut anrührt. Anrühren, das ist ein Verb mit mehreren Bedeutungen. Zum einen heisst es durch Umrühren zubereiten, also etwa einen Stocki-Herdäpfelstock anrühren. Zum zweiten ist anrühren eine regionale Variante für anwerfen. Jemandem einen Stein anrühren, das sagt man in der Innerschweiz und vor allem im Raum Zürich. Und dann ist anrühren ein bisschen veraltete Variante für anlängen, betasten, anfassen. Jetzt die Redewendung überall, wo einem Tut anrührt, das ist eigentlich eine Umkehrung von der alltäglichen Vorstellung, weil Tut ist unser Tastorgan, mit der tun wir Sachen anlängen oder eben anrühren. In der Redewendung steckt jetzt aber das Bild, dass einem Tut selber anrührt. Also vielleicht könnte man es übersetzen mit «überall, wo ich Haut spüre». Für einen Thurgau ist noch eine Variante von dieser Redewendung beleidigt. Er ist ein Lump, der einem Tut aufliegt. Also überall, wo er Haut hat. Und das heisst alles zusammen das genau Gleiche, nämlich von Kopf bis Fuß, ganz und gar vollständig. Liegen, was einem Tut anrührt, das ist sozusagen ein Ganzkörperliege. Jetzt noch zu einem zweiten Begriff aus dem Krimi von Franz Kohler. Los, George, die Schreiberin sollte nächstens hier eintreffen. Dann kannst du sie nachher einmal in die Tüppel nehmen. Das sagt im Krimi der Fabian zu seinem Freund, dem Privatdetektiv George Kaufmann. Und die Schreiberin, das ist eben die, wo der George schon lange vermutet hat, dass sie liegt, wo sie Tut anrührt. Und zum herausfinden, warum das sie so gelogen hat, wird sie von ihm jetzt in die Tüppel genommen. Das heisst, sie wird von ihm verhört, zur Rede gestellt oder auch ausgeschimpft. Das alles bedeutet nämlich die Redewendung. Das ist also ziemlich unangenehm. Und unangenehm ist auch die konkrete Bedeutung von dieser Redewendung. Das heisst nämlich wörtlich, jemanden am Schopf packen, also an den Haar packen und rissen. Tüppeln ist laut dem Schweizerdeutschen Wörterbuch eine Ableitung vom Verb hübeln. Und das wiederum ist eine Ableitung von huben. Die Haube ist Kopfbedeckung und die wird übertragen auch für einen Ganzkopf gebraucht. Jemandem auf die Haube steigen, das ist, wenn man jemandem zu nahe kommt oder wenn man jemandem zurechtweist. Und das Verb hübeln, das meint eigentlich das Gleiche. Schönes Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, da schreibt ein «Ihr habt all beid fürz gelan, darum soll man euch hübeln». Also man sollte euch ins Enkel stellen, Strophen zurechtweisen. Er ist ihm auf die Haube gestiegen, er hat ihn gehübelt, er hat ihn in die Hüppel genommen. Das sind drei mehr oder weniger Synonym dafür, dass man jemanden ziemlich hart dran nimmt. Und genau das macht der Schorsch mit der Melanie Schreiber, nachdem sie ihn so reingelegt hat.
Alles klar, der Markus Gasser über Wörter und Ausdrücke aus dem Solothurner Dialekt, die nicht so geläufig sind. Da bei uns in der Mundartsendung Schnabelweit gehen wir jetzt noch etwas weiter westlich und erklären schon gleich den Berner Familiennamen Kormann oder Kormann und vor allem, was der Name bedeutet. Wir erfahren nach dem Titel Gewitter.
Hab mir den Staub von der Haut gewischt, hab wieder gemischelt und geraucht. Verstecke Züge im Zimmerschrank, hab sie in Lavendel getaucht. Ich hab die Zitrusfrüchte auspresst, ihren Saft hab ich getrunken. Ich hab die Haustür vernagelt, ich hab die trotzdem durchgewunken. Die ersten Blätter sind vergilbt, ich hab jede Seite gezählt. Was der Hunger nicht stillt, wird von allein auf die Seite gestellt. Ich hab den Silberpokal auf dem Wandschrank hängen. Hättest du mich lassen zappeln heute Nacht, ich wär den gleichen Weg noch mal gegangen. Jetzt stehst du und du versprichst dich für immer. Das ist der Duft von deinem Zimmer. Hier versteckt sich der Wurm, was macht das Leben verkehrt. Und wer es ihm geht, siehst du mich nieder. Das ist der Luft vor dem Gewitter. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich hab noch lange davon gesehen.
Gegenstrom mit ihrem Titel Gewitter da bei uns in der Mundartsendung Schnabelweit. Von Solothurn, wo wir bis jetzt in dieser Sendung waren, gehen wir auf Käse und Brot. So heisst ein Weiler in der Nähe von Bümplitz. Und dort ist der Familienname Kormann alteinheimisch. Und die Frau Simon Kormann oder eben Kormann wollte wissen, woher das ihr Ledigname Kormann kommt. Sie hat nämlich eine Vermutung. Ob diese Vermutung stimmt? Der Hans-Peter Schifferle vom Schweizerdeutschen Wörterbuch klärt das jetzt im Gespräch mit unserem Markus Gasser. Und das hier ist zuerst noch die Frage von der Frau Simon Kormann.
Ich heiße Susanne Kormann, also ledig. Und ich weiss, Kormann, wir haben das Bürgerrecht in Käse und Brot gehabt, bei Stegen, bei Bümplitz und nachher bei Bern. Und Kormann, ich habe mal gelesen, das kommt aus dem Norwegischen und dort hat irgendeiner, der in der Kirche etwas geschafft hat, Kormann geheissen. Wir schreiben Mann mit zwei N. Aber Kormann nennt mich Wunder, woher das kommt.
Kormann, ein norwegischer Familienname, so wie Hansen, Olsen oder Lund, Hans-Peter Schifferli. Könnte vom Klang her noch sein, oder?
Ja, es ist schon so, dass der Name Kormann eher nördlich als mediterran aussieht. Dass er aber aus Norwegen stammt, ist sicher falsch. Es ist übrigens ganz ein verbreitetes Phänomen, dass viele Schweizerinnen und Schweizer meinen oder das Gefühl haben, ihre Familiennamen stammen aus Skandinavien. Es ist ähnlich verbreitet wie das Stereotyp. Der Name gehe auf hugenottische Einwanderer zurück.
Gut, jetzt gehen wir zu der Deutung. Wie steht es denn mit der Vermutung, Kormann hat etwas mit der Kirche zu tun?
Das könnte meiner Ansicht nach die richtige Spur sein. Kormann, eine ursprüngliche Amtsbezeichnung für einen sogenannten Chorrichter. Im Spätmittelalter und vor allem nach der Reformation haben nämlich Zeiten und Ehegerichte in den Chorräumen der Kirche stattgefunden. Dafür sind weltliche Richter zuständig und denen hat man Chormannen gesagt. Gegen die Deutung spricht auch nicht, dass der Name Kormann in den älteren Belegen vielfach mit der Variante Kornmann erscheint. Dann auch der Chorraum in einer Kirche ist älterschweizerdeutsch vielfach das Korn.
Wenn man das so hört, stellt man sich die Frage, ob nicht eine Namenbildung zum Getreidewort Korn auch in Frage kommt.
Doch, das kommt schon in Frage. Und die meisten Schweizer und deutschen Namenbücher, die Kormann oder Kornmann behandeln, neigen zu dieser Deutung, es sei die Bezeichnung für einen Getreidehändler oder für den Vorgesetzten von einem Kornhaus. Das Wort Korn wird ja im alpinen Schweizerdeutsch bis heute als «Chore» ausgesprochen, also ohne «N». Und da wäre eben das Verschwinden von dem «N» auch historisch gut erklärbar. Ich habe das Gefühl und favorisiere die Deutung, es sei eine alte Berufsbezeichnung für den Chorrichter.
Also, nichts mit der norwegischen Abstammung vom Familiennamen Kormann. Hans-Peter Schifferle war das, Chefredaktor vom Schweizerischen Idiotikon. Und was haben wir jetzt noch zu gut hier bei uns in der heutigen Schnabelweiz-Sendung? Eine kurze, aber herzerwärmende Frühlingsgeschichte. Eine Liebesgeschichte. Und zwar eine, die eine SRF1-Hörerin geschrieben hat. Exklusiv hier bei uns in 2 Minuten.
Oh!
Formation «Mein King» und der Titel «Blumenweg» hier in der Schnabelweiz-Sendung «Mundart». Radiosendung immer am Donnerstag zur Abend vom 9 bis um 10. Und jetzt gibt es eine wunderschöne Frühlingsgeschichte auf SRF 1. Und zwar ist es eine Mundartgeschichte mit einem speziellen Hintergrund. Am 12. Februar, am Tag der Muttersprache, haben wir auf unserer SRF 1 Facebook-Seite aufgefordert, man soll doch Wörter anschreiben, posten, wo man nicht möchte, dass sie verschwindet. Und eine von diesen vielen, vielen Einträgen ist von der SRF1-Hörerin Ursula Rötlisberg aus Bern gekommen. Und sie hat so viele Wörter aufgeschrieben, dass der unser Mundart-Redaktor Markus Gasser sie gefragt hat, ob sie nicht möchte eine Geschichte schreiben mit all diesen Wörtern. Das hat sie gemacht. Und jetzt hören sie das Resultat davon. Die Ursula Rötlisberger liest gerade selber. Und die Wörter, die alle in dieser Geschichte haben müssen vorkommen, sind fadenscheinig, hinecht, ranke, fern, gewissner, flanieren, strauchle, gederhex, schnabernack, nobis und es tschudret mich.
Gerade hinecht habe ich zum Fenster rausgeschaut und alte Zeiten nachher gesinnet. Habe an fern müssen denken. Oh, April. Aprilglocken sind aus dem Boden geschossen, genau wie jetzt. Dann war ich so verliebt, ein Hammertyp. Sie sind im Wald rumflaniert, haben uns umarmt, haben blödelt und sind auf dem Moosboden rumgerankt. Just in diesem Moment kommt uns meine Nachbarin, die Gederhex, entgegen. Voller Eifer und an einem Blitzen in den Augen hat sie uns gerade die Zukunft voraussagen. «Nobis», sagt mein Freund, «auf irgendeinen fadenscheinigen Schabernack bin ich gerade gewiss nicht scharf.» Er flüstert mir ins Ohr, «auf dich aber schon.» Wir machen rechts umgekehrt und straucheln weiter durch den Wald im Frühlingsliebesdummel. Schauen immer noch zum Fenster raus und träumen von diesem wunderbaren Tag fern im April und es schudert mich gerade beim Nachfühlen.
Grossartig. Das also Geschichte von der SRF1-Hörerin Ursula Rötlisberger, die sie selber geschrieben hat, ausgehend eben von 11 Wörtern, die ihr aufgefallen sind und die sie bei uns auf Facebook gepostet hat und gesagt hat, diese Wörter dürfen nicht verschwinden. Wie sie auf die Wörter gekommen ist und was es mit dieser Geschichte, wo da eine auf eine scharf ist, auf sich hat, das hätte Markus Gasser von ihr wollen wissen.
Ursula Rötlisberger, der hat aus 11 Wörtern eine Geschichte gemacht. Wie seid ihr gerade auf die 11 Wörter gekommen? Ist das Zufall oder sind das wirklich ein bisschen Lieblingswörter?
Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin einfach darauf gekommen, weil das Thema war. Und dann hat es aus mir gesprudelt, so wie das meistens macht. Und dann bin ich auf die Wörter gekommen und Schluss, fertig.
Aber es hätten auch 11 andere können sein?
Hätten vielleicht auch andere können sein. Es sind mir nachträglich noch andere in den Sinn gekommen, aber das waren sie gewesen.
Die Liebesgeschichte, ist das eure eigene Erinnerung an April?
Überhaupt nicht. Die ist voll erfunden, aus dem Kopf. Genau gleich gesprudelt wie die Wörter.
Was ist ein Gederhex genau? Wann ist jemand ein Gederhex?
Also ein Gederhex ist eine, die so ein wie eine Hexe von Hänsel und Gretel aussieht, die immer hinter den Vorhängen steht und allen nachher schaut und einem das Leben schwer macht. Das ist für mich ein Gederhex.
Und Aprilglocke? Das können ich nicht. Ist das am Ende gleich wie Osterglocken?
Das ist genau das Gleiche. Man hat denen Aprilglocken gesagt.
So einfach ist das. Ursula Rötlisberger, SRF1-Hörerin und Geschäftsführerin in einem Berner Modengeschäft, die eine kurze, wunderschöne Mundartgeschichte geschrieben hat. Danke vielmals. Alles mit Wörtern, die ihr noch wichtig sind, dass die auch für immer und ewig bei uns bleiben. Das war es. Leider nicht für immer und ewig, sondern jetzt ist eben fertig, unsere heutige Sendung. Redaktion Markus Gasser, Musikredaktion Christian Lindemann, Moderation Rita Scheron. Heute in einer Woche macht unser Mundart Express wieder einmal im Bündnerland halt. Dann bei der Anna Töni Tönz aus dem Prättigau und bei ihren walserdeutschen Mundartgeschichten. Noch 2 Minuten, dann ist es 10.
Ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing, Ein Sarzeli wie ein Vögeli, darum lieben ich so rin. Ein Sarzeli wie ein Vögeli, darum lieben ich so rin. Und du brauchst mir nicht zu trotzen, das aus Trotzen in dir auch. So ein Bürsteli wie du eins bist, so ein Meiteli bin ich auch.
So ein Meiteli wie du eins bist, so ein Bürsteli bin ich.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.